In dieser Serie mit dem Titel Wenn Jesus betet. Und in der Serie beschäftigen wir uns so ein bisschen mit diesem sogenannten hohepriesterlichen Gebet, welches Jesus über seine Jünger gebetet hat oder für seine Jünger gebetet hat, quasi am letzten Abend, den er mit ihnen hatte, bevor es dann in Garten Gethsemane gegangen ist, wo er dann festgenommen wurde, hat er am Ende nochmal für seine Jünger gebetet. Dieser letzte Abend, der, wie ich finde, einer der faszinierenden Tage in der Bibelgeschichte ist, so, der so voll ist mit verschiedensten Ereignissen, über die wir alle kennen. Ist so ein voller Abend, dass Johannes in seinem Evangelium fast ein Viertel seiner Kapitel dafür verwendet hat, diesen letzten Abend zu beschreiben. 5 der 21 Kapitel beschreiben nur diesen Abend, wie Jesus seinen Jüngern die Füße wäscht, wie er das Abendmahl einführt und wie er dann eben nochmal so eine letzte Predigt an seine Jünger hält, um ihnen nochmal so richtig die wichtigen Dinge mitzugeben. Und ganz am Ende dieses Abends, nach dem Essen, nach dem Reden und nachdem alles los ist, bevor er dann mit seinen Jüngern in den Garten Gethsemane losstiefelt, macht Jesus genau das, was eigentlich schlussendlich jeder gute Christ wahrscheinlich an so einem Abend noch machen würde. Er betet nochmal für seine Jünger, sagt so, ich möchte nochmal für euch beten. Und er betet eben dieses hohepriesterliche Gebet. Und dieses Gebet schauen wir uns in dieser Serie etwas genauer an, weil wir aus der Art und Weise, wie und was Jesus betet, glaube ich, eine ganze Menge darüber lernen können, was Jesus wichtig ist. Und ich glaube, das ist übrigens so eine ganz generelle Wahrheit, dass wir aus der Art und Weise, wie wir beten, oder dass die Art und Weise, wie wir beten, auch immer eine ganze Menge über unsere Werte, unsere Prioritäten, über unsere Meinung, aber auch über unser Gottesbild preisgibt. Bill Heibels hat das mal so ausgedrückt, lass mich 5 Minuten mit dir beten und ich kann dir sagen, was du glaubst, wer Gott für dich ist und wie viel du ihm zutraust. Das ist eine sehr überspitzte These, glaube ich, aber es ist trotzdem irgendwie viel Wahrheit drinne, weil wenn man mit Leuten betet oder wenn man beobachtet, wie wir beten, merkt man tatsächlich ganz viel, was wir denn tatsächlich glauben. So ein typisches Beispiel ist, wenn wir für Heilung beten. Wenn wir alle glauben an Heilung, wir glauben, dass Gott heute noch heilen kann. Wir glauben, dass Gott heute noch heilt. Und trotzdem ist es doch ganz häufig so, dass wenn wir für eine Person beten, die krank ist und irgendwie so ein 4 Minuten Heilungsgebet haben, dass wir irgendwie 30 Sekunden für Heilung beten und 3,5 Minuten dafür, dass er doch diese schwere Zeit möglichst gut übersteht und dass Gott ihm Kraft gibt und all diese Dinge. Zumindest merke ich das bei mir und zumindest merke ich, dass ich genau so bete, immer dann, wenn mir eigentlich der Glaube fehlt, dass Gott in diesem Moment heilen wird. Dann bete ich meistens, dass er einfach gut durch diese Zeit durchkommt und Kraft schenkt. Zeigt viel irgendwie darüber, was wir glauben. Ich glaube, ganz oft haben wir auch so ein bisschen versteckte Botschaften nochmal in unseren Gebeten drinne. Ich kann mich noch gut dran erinnern, als ich zu meinem ersten Bibelschuljahr zu Bethel gegangen bin, hatten wir so einen letzten Abend mit ein paar Freunden und Bekannten und dann wurde noch für mich gebetet und der eine Bekannte, der nicht so begeistert war, dass ich nach Bethel gehe, hat dann gebetet und Herr, lass ihn doch bitte erkennen, wenn falsche Lehre verbreitet wird und lass ihn die Weisheit haben, das zu erkennen und abzustoßen. Und ehrlich, es war sein Gebet nicht, dass ich falsche Lehre erkenne, sondern es war eine Botschaft an mich, dort wird falsche Lehre verbreitet. Und das kennen wir doch alle vermutlich so ein bisschen. Und wenn wir ganz ehrlich mit uns sind, haben wir auch alle schon mal Gebete dazu benutzt, unsere Meinung kundzutun. Ob das nun bewusst oder unbewusst war. Und ich glaube, genau wie wir unsere Gebete wie unsere Gebete etwas über unseren Glauben sagen, über unser Gottesbild aussagt, was ja erstmal gar nichts Negatives sein muss. Und wie wir vielleicht manchmal unsere Gebete dafür nutzen, nochmal Botschaften zu transportieren. Ganz bekanntes Beispiel dafür ist immer am Ende der Predigt, nutzt der Prediger meistens nochmal seine wichtigsten Punkte nochmal im Gebet zu transportieren. Ihr werdet es heute am Ende der Predigt wahrscheinlich erleben. Das ist die Wahrheit. Genauso macht es auch Jesus. Mit dem einen kleinen, aber feinen Unterschied, dass seine Meinung tatsächlich richtig wichtig ist und tatsächlich was zählt. Nicht, dass unsere Meinung unwichtig ist, aber was Jesus sagt, hat doch irgendwie nochmal ein bisschen mehr Gewichtung. Und so wollen wir heute diesen letzten Teil des hohepriesterlichen Gebetes anschauen. Und wir werden erkennen, dass Jesus hier nochmal ganz deutlich versucht, was zu kommunizieren. Nachdem er schon den ganzen Abend mit seinen Taten und seinen Worten seinen Jüngern nochmal wichtige Botschaften mitgegeben hat, nutzt er eben auch dieses Gebet nochmal, um was zu kommunizieren und auch diesen Schlussteil. Und so lesen wir in Johannes Kapitel 17 ab Vers 20. Ich bete aber nicht nur für sie, sondern auch für die Menschen, die auf die Worte hin an mich glauben werden. Ich bete darum, dass sie alle eins sind. Sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich nun auch ihnen gegeben, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, so sollen sie zur völligen Einheit gelangen, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und dass sie von dir geliebt sind, wie ich von dir geliebt bin. Vater, ich will, dass die du mir gegeben hast, dort sind, wo ich bin. Sie sollen bei mir sein, damit sie meine Herrlichkeit sehen. Die Herrlichkeit, die du mir gabst, weil du mich schon vor der Erschaffung der Welt geliebt hast. Vater, du gerechter Gott, die Welt kennt dich nicht, aber ich kenne dich und diese hier haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen deinen Namen geoffenbart und werde es auch weiterhin tun, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, auch in ihnen ist. Ja, damit ich selbst in ihnen bin. Wenn wir diese Verse lesen, wird eine Sache ganz deutlich. Jesus scheint es wichtig zu sein, Jesus scheint es eine Priorität zu sein, dass wir als Christen eine Einheit haben, dass wir als Christen eine Einheit bilden. Und er sagt uns auch direkt, warum. Weil er sieht einen klaren missionarischen Auftrag darin, weil er sagt, an dem, wie wir zusammenhalten, an unserer Einheit, wird die Welt erkennen, von wem er gesandt wurde und wer er ist. Mir ist bewusst, dass man aus diesen Versen viele Themen rausholen kann, dass man selbst dieses Thema Einheit in diesen Versen, da könnte man eine komplette eigene Predigtserie drüber machen. Aber ich möchte heute mal ganz bewusst den Fokus darauf legen, dass Jesus sagt, dass Jesus dafür betet, dass es ihm wichtig ist, dass wir als Christen eine Einheit sein sollen. Und in der Art und Weise, wie er es sagt und wann er es sagt, dass er es irgendwie dreimal in zwei Sätzen sagt. Dass es so die letzten offiziellen Sätze sind, die er an seine Jünger richtet an diesem Punkt. Das zeigt irgendwie, dass es ihm wichtig ist. Dass es ihm wichtig ist, dass wir verstehen, dass wir eine Einheit sein sollen. Und dass das die Art und Weise ist, wie die Welt erkennen wird, wer er ist. Und es ist auch nicht das erste Mal, dass Jesus darüber spricht. Es ist auch nicht das erste Mal, dass er an diesem Abend darüber spricht. Johannes 13, ganz am Anfang von seiner letzten Predigt an die Jünger, sagt er schon, an der Liebe untereinander wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Wir sehen also, es ist etwas, das liegt Jesus am Herzen. Es hat eine hohe Priorität bei ihm, dass wir verstehen, dass wir eine Einheit sein sollen, dass wir in Liebe gegeneinander auftreten sollen. Und wenn das Jesus so wichtig ist, dann müssen wir uns diese Frage stellen, wie sieht denn eigentlich diese Liebe aus? Wie sieht denn eigentlich diese Einheit aus? Weil wenn es etwas ist, wodurch die Welt um uns herum erkennen soll, dass wir Christen sind, wenn das etwas ist, woran die Welt erkennen soll, dass er, Jesus, Gottes Sohn ist, Gott selbst ist, dann kann das ja nicht einfach nur was Theoretisches sein. Dann muss das ja was sein, dass das spürbar ist, dass erlebbar ist. Irgendwas sein, was man wahrnehmen kann, was sichtbar ist. Weil sonst könnte die Welt um uns herum das ja nicht, könnte der das ja nicht dabei helfen, Jesus zu erkennen. Und ich glaube, wenn wir uns diese Frage stellen, wie sieht eigentlich diese Einheit aus, dann müssen wir an dem Punkt mal von hinten anfangen und können uns erstmal die Frage stellen, was meint Jesus damit eigentlich nicht? Was heißt es eigentlich nicht? Wie sieht diese Einheit eigentlich nicht aus? Und ich glaube, wenn Jesus betet, dass wir alle eins sein sollen, dass wir zur völligen Einheit werden sollen, dann heißt das nicht, dass wir alle gleich sein sollen. Ich glaube, Einheit und Gleichheit sind zwei unterschiedliche Dinge. Ich glaube, Jesus meint nicht, dass wir alle so rumrennen sollen, alle gleich angezogen, gleich denken und überhaupt. Ich glaube, er betet nicht, dass wir alle dieselbe Meinung in allem haben müssen. Er sagt nicht, dass wir alle das Gleiche tun müssen, das Gleiche gut finden müssen. Und er sagt auch nicht, dass wenn wir am Sonntagmorgen zur Kirche kommen, dass wir zusammen mit unserem Wintermantel unseren Verstand an der Garderobe abgeben und einfach nicht mehr selber denken dürfen. Das ist nicht das, was Jesus hier sagt. Ich glaube, das genaue Gegenteil ist der Fall, denn Gott hat ganz bewusst jeden Einzelnen von uns unterschiedlich geschaffen, hat uns mit unglaublichen Unterschieden, unglaublichen Stärken, Talenten und Gaben, die sich auch komplett unterscheiden, geschaffen, mit all den Vor- und Nachteilen, die das so mit sich bringt. Und wenn man das 12. Kapitel vom 1. Korinther liest, dann wird man feststellen, dass eigentlich dieses komplette Kapitel nur davon spricht, wie Gott uns unterschiedlich geschaffen hat. Dass keiner von uns dem anderen gleich ist. Und das bekannteste Beispiel aus dem 12. Kapitel im 1. Korinther ist vermutlich das Beispiel vom Körper mit den vielen Gliedern. Und so lesen wir im 1. Korinther Kapitel 12 ab Vers 12 und folgende. Denkt zum Vergleich an den menschlichen Körper. Er stellt eine Einheit dar, die aus vielen Teilen besteht, oder andersherum betrachtet, er setzt sich aus vielen Teilen zusammen, die alle miteinander ein zusammenhängendes Ganzes bilden. Genauso ist es bei Christus. Und wie jeder Körper besteht dieser Leib aus vielen Teilen, nicht aus einem. Wenn der Fuß behaupten würde, weil ich nicht die Hand bin, gehöre ich nicht zum Körper, würde er trotzdem nicht aufhören, ein Teil des Körpers zu sein. Wenn der ganze Körper nur aus Augen bestünde, wo bliebe dann das Gehör? Wenn er nur aus Ohren bestünde, wo bliebe der Geruchssinn? Tatsache ist jedoch, dass Gott entsprechend seinem Plan jedem einzelnen Teil eine besondere Aufgabe innerhalb des Ganzen zugewiesen hat. Aber so ist es. Was wäre das schließlich für ein Körper, wenn alle Teile dieselbe Aufgabe hätten? Aber so ist es ja nicht. Es gibt einerseits viele verschiedene Teile, andererseits einen Körper. Eine Einheit mit vielen Unterschieden. Einheit und Gleichheit ist nicht dasselbe. Das Auge kann nicht einfach zur Hand sagen, ich brauche dich nicht, oder der Kopf zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Nein, gerade die Teile des Körpers, die schwächer zu sein scheinen, sind besonders wichtig. Gerade den Teilen, die wir für weniger ehrenwert halten, schenken wir besonders viel Aufmerksamkeit. Ich glaube, Paulus macht hier ganz deutlich, dass Einheit nicht bedeutet, gleich zu sein. Im Gegenteil, er macht deutlich, dass es große Unterschiede gibt. Aber wir uns gerade aufgrund dieser Unterschiede, gerade aufgrund dieser Differenzen gegenseitig brauchen und ergänzen. Er sagt das so schön in diesen letzten zwei Versen. Gerade die Teile des Körpers, die schwächer zu sein scheinen, sind besonders wichtig. Gerade den Teilen, die wir für weniger ehrenwert halten, schenken wir besonders viel Aufmerksamkeit. Und ich glaube, das Problem ist, und das ist ein Problem, weshalb auch immer wieder Konflikte aufkommen, warum immer wieder Streitigkeiten entstehen, dass wir unsere Welt, dass wir unsere Umwelt viel zu häufig durch die Brille unserer Stärken, unserer Gaben, unserer Talente beurteilen. Dass wir die Menschen um uns herum mit der Brille unserer Stärken bewerten. Und ich glaube, das führt ganz oft, ob das nun bewusst oder unterbewusst, dazu, dass wir eben die Leistung bewerten und sagen, nur weil ich das gut kann, musst du das doch auch gut können. Und wenn du es halt nicht gut kannst, dann bist du selber schuld. Ich meine, ich mache das in 5 Minuten und du kriegst es überhaupt nicht hin. Was bist denn du für einer? Das ist, glaube ich, was so ein Vergleich, den wir irgendwie ganz häufig anstellen. Es ist, als würde das Auge zum Fuß sagen, schau doch, wo du hinläufst. Funktioniert nicht so ganz. In der Mitgliederversammlung diese Woche hatten wir dieses Beispiel vom Pinguin, der außerhalb vom Wasser total tollpatschig, fast döflich unterwegs ist. Aber in dem Moment, wo du ihn ins Wasser wirfst, er sich so elegant bewegt, wie es nur wenige Lebewesen auf dieser Welt im Wasser tun. Albert Einstein hat das so ausgedrückt. Er sagt, jeder von uns hat unglaubliches Potenzial, Aber wenn ein Fisch daran gemessen wird, wie gut er auf einen Baum klettern kann, wird er immer denken, er wäre dumm. Ich glaube, ein gutes Beispiel dafür finden wir bei meinem Mitbewohner Daniel und mir. Daniel und ich, wir sind in vielen Bereichen so unglaublich unterschiedlich. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Doch, okay, ihr könnt es euch vorstellen. Daniel ist zum Beispiel so einer dieser Menschen, die einfach immer freundlich sind. Immer. Der immer in der Lage ist, Menschen mit Liebe zu begegnen und einfach über jede Person was Gutes sagen kann. Und das Schlimmste an dem Ganzen ist, der meint das dann auch immer noch so. Das ist, es gibt so die Menschen, die denken, oh, das ist bewundernswert, und die anderen, die denken, ach, so einer, so, ja. Und während ich einfach manchmal an diesen Punkt komme, wo ich einfach genug von Menschen habe, ganz ehrlich, ich mag Menschen, aber irgendwann ist mein Akku leer und dann habe ich keine Lust mehr auf Menschen. Und dann muss ich mich auch zurückziehen und dann, weil sonst bin ich kein angenehmer Zeitgenosse, das könnt ihr mir glauben. Und dann ziehe ich mich auch zurück. Und eine so eine Tageszeit zum Beispiel, wo ich in der Regel nicht so gern mit Menschen unterwegs bin, ist frühmorgens. Frühmorgens brauche ich meinen Raum. Und es passiert regelmäßig am Samstagmorgen, das ist so der einzige Tag, an dem Daniel und ich beide morgens zu Hause sind, dass ich morgens aufwache und irgendwie in die Küche trab und in den Kühlschrank schaue, was es irgendwie da geben könnte. Und dann Daniel schon da ist und, guten Morgen, Johannes! Morgen, so. Und dann nervt er mich schon. Und dann hört's da aber nicht auf. Na, hast du gut geschlafen? Kann ich dir was Gutes tun? Nein, so. Und ich ziehe mich dann immer relativ schnell flüchtig wieder in mein Zimmer, weil ich genau weiß, ich halte Daniel in diesem Moment einfach nicht lange aus. Und dieses Szenario wiederholt sich in verschiedensten Situationen. Wenn man einfach mal kurz mit Daniel einkaufen gehen möchte oder in die Stadt geht oder irgendwo hingeht, könnt davon ausgehen, Daniel trifft immer irgendwelche Menschen. Menschen, die er kennt, oder auch irgendwelche fremden Leute, mit denen er anfängt zu reden. Und du denkst so, wir wollten 5 Minuten einkaufen gehen. Es ist jetzt eine halbe Stunde, dass wir in Edeka sind. Und es ist keine Sicht, wir kommen weg hier. Oder Daniel, wir hätten vor einer Viertelstunde irgendwo sein sollen. So. Und das sind diese Momente, da werden meine Geduldsmuskulatur ziemlich gestretched. Ich kann es euch sagen. Aber so sehr mich diese ganz spezielle Eigenschaft von Daniel auch manchmal nervt und wie sehr sie mir manchmal auf den Zeiger geht. Wie sehr es mich manchmal nervt, dass für Daniel Zeit irgendwie relativ zu sein scheint. Das ist so. Er manche Dinge anders tut wie ich und ich ganz häufig ehrlich gesagt denke, ich würde das viel besser, schneller und effizienter machen. Genauso habe ich gelernt in den letzten, oder seit ich Daniel kenne, diese Gabe und das, was Gott in ihn hereingelegt hat, auch zu schätzen. Weil Daniel weiß von so viel Geschichten am Weißen Turm. Er weiß von dem Vater, der gerade seinen Job verloren hat. Er weiß von der Mutter, die ins Krankenhaus gegangen ist. Er weiß irgendwie sowieso von allen Arztterminen, von allen Leuten am Weißen Turm. Er weiß, welches Kind gerade eine schlechte Note geschrieben hat und es gerade schwer in der Schule hat. Er weiß, welchen Familien es gut oder nicht so gut geht. Und er hat dadurch Türen geöffnet, die ich in 100 Jahren nicht geöffnet hätte. Aber wenn ich Daniel einfach nur mit der Brille meiner Stärken, meiner Fähigkeiten, meiner Talente bewerten würde, dann wäre Daniel nicht viel wert so. Aber wenn ich diese Brille ablege, einfach den Horizont ein bisschen erweitern. Da kenne ich auf einmal gerade die schwächeren Teile in meinen Augen sind so viel wert. Und ich glaube, wenn Jesus davon spricht, dass wir eins sein sollen, dann spricht er genau davon, dass wir lernen müssen, andere mit all ihren Schwächen, all ihren Fehlern oder vermeintliche Schwächen, vermeintliche Fehler manchmal auch nur, nicht nur zu akzeptieren, nicht nur zu tolerieren, sondern die Person mit den Augen von Jesus zu sehen und zu erkennen, warum diese Person so besonders ist. Den Fokus mal nicht darauf zu legen, was diese Person alles falsch macht und was ich alles anders machen würde, sondern den Fokus mal darauf zu legen, was die Person so wunderbar macht, was diese Person so einzigartig macht. wir eben die Person nicht einfach nur akzeptieren und tolerieren, sondern dass wir anfangen, die Person zu feiern für das, wer sie ist. Und ihr könnt mir glauben, das ist ein Gebet, das bete ich so, so, so oft. Aber hilf mir. Hilf mir, diese Person mit deinen Augen zu sehen. Hilf mir zu sehen, was du in diese Person hereingelegt hast. Und hilf mir zu erkennen, was diese Person trägt, was diese Person hat, was ich brauche, was ich nicht habe. Das funktioniert übrigens nicht nur mit Personen, das funktioniert auch, wenn wir irgendwo in anderen Gemeinden sind. Ich war vor einiger Zeit woanders in einem Gottesdienst, kennt ihr nicht die Kirche, und der war echt schrecklich. Der war in meinen Augen echt schrecklich, dieser Gottesdienst. Und ich saß da und habe mir diese Zeit genommen und gesagt, Papa, was trägt diese Kirche, was ich brauche, was ich nicht habe? Ihr könnt davon ausgehen, es gab so einiges. Und auf einmal wird man sehr demütig. Und ich glaube, wenn wir lernen, uns auf das eine zu fokussieren, was wir gemeinsam haben, nämlich auf Jesus, und nicht darauf, was wir nicht gemeinsam haben, das ist der Punkt, wo wir anfangen, zur vollen Einheit zusammenzuwachsen. In Epheser 4 lesen wir, dass wir durch die Kenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen. Wenn wir anfangen, auf das zu fokussieren, was wir gemeinsam haben, Jesus, dann wachsen wir zu einer Einheit zusammen. Das heißt, in dem Moment, wo wir anfangen, Jesus in der anderen Person zu suchen, dem Moment, wo wir anfangen, danach zu suchen, denn all diese anderen Dinge, all diese Dinge, die uns stören, werden auf einmal winzig klein. Und umso mehr wir von Jesus in dieser Person finden, umso kleiner werden die Dinge, die uns nerven, und umso größer wird die Einheit, die wir haben. Aber wisst ihr was? Dieses Suchen ist unsere Aufgabe. Das ist nicht die Aufgabe von unserem Gegenüber. Das müssen wir tun. Den Schuh müssen wir uns anziehen. Die Verantwortung tragen wir. Wie das ganz praktisch aussieht, lesen wir in Philipper Kapitel 2. Da lesen wir: Nicht wahr? Es ist euch wichtig, einander im Namen von Christus zu ermutigen. Es ist euch wichtig, euch gegenseitig mit seiner Liebe zu trösten, durch den Heiligen Geist Gemeinschaft miteinander zu haben und einander tiefes Mitgefühl und Erbarmen entgegenzubringen. Nun macht meine Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen. Werdet eine Einheit. Lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Jesus. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Wenn wir das machen, was hier drinne steht, vor allem in diesen letzten Versen, wenn wir anfangen, zuerst auf das Wohl des anderen zu achten, wenn wir anfangen, über unseren Nächsten höher zu denken wie über uns selbst, dann wird nämlich eine ganz interessante und spannende Sache anfangen zu passieren. Wir werden nämlich auf einmal anfangen, uns gegenseitig nach oben zu ziehen. Wenn wir anfangen zu denken so, wow, Teenie, hey, wie die uns in Gottes Gegenwart führen kann. Wow, das begeistert mich. Und ich das anfange zu feiern und Tini anfängt zu feiern, oh krass, der Johannes, wie der dies und jenes macht. Auf einmal sind wir beide nicht mehr hier unten. Auf einmal sind wir beide nicht mehr hier unten, sondern wir sind beide ein Stück weiter oben. Wenn wir anfangen, als ganze Gemeinde ständig nur noch den anderen höher zu schätzen, höher zu setzen, das Wohl des anderen im Blick zu haben, dann startet so ein Kreislauf, so eine Spirale nach oben, die uns immer weiter und immer weiter und immer weiter nach oben bringt. Und auf einmal stehen wir da ganz oben, und das nicht in einem überheblichen Sinn, aber auf einmal stehen wir über allem und die Welt sieht uns und die Welt erkennt, wer uns dorthin gebracht hat, weil wir auf einmal dort oben sichtbar sind. Aber wisst ihr was? Es bedarf einer Entscheidung. Das passiert nicht einfach so. Weil komischerweise ist es irgendwie immer leichter, den Dreck zu finden. Komischerweise ist es immer leichter, das Negative, das Schlechte zu finden. Aber wenn wir anfangen, ein bisschen zu graben, ein bisschen zu suchen, dann finden wir das Gold in den Menschen. Dann finden wir dieses Stück Jesus in ihnen. Aber dazu muss man erstmal, um das Gold zu finden, muss man erstmal durch den Dreck durchwühlen. Aber wisst ihr, was das Schöne ist? Ganz egal, wie viel Dreck, ganz egal, wie viel Schlechtes und Negatives wir finden, so ein kleines Stückchen Gold hat viel, viel mehr Wert als so ein Riesenhaufen Dreck. Versuch mal, so einen Riesenhaufen Dreck irgendwo zu verkaufen. Wirst relativ unerfolgreich sein. Aber so ein kleines Stückchen Gold, ganz egal wie klein es ist, ist mehr wert als so ein Haufen Dreck. Und ganz egal wie viel Negatives, ganz egal wie viel Schlechtes wir in einer Person finden, dem Moment, wo wir dieses Stückchen Gold, dieses Stückchen Jesus in der Person gefunden haben und uns auf dieses Ding fokussieren, das übertrumpft und das überwiegt diesen ganzen anderen Haufen auf der anderen Seite. Und das hilft uns weiter zu suchen. Und dann wird aus diesem kleinen Stückchen ein größeres Stückchen und immer mehr. Und ich möchte uns heute Morgen herausfordern, dass wir anfangen, genau uns immer wieder diese Frage zu stellen. Dass wir anfangen, diese Frage zu stellen, wo ist Jesus in dieser Person? Und wir ganz bewusst nach diesem Stückchen Jesus suchen. Aber ich möchte noch diesen einen Schritt weitergehen und sagen, lasst uns an dem Punkt nicht aufhören und lasst uns nicht einfach aufhören zu sagen, okay, wir suchen Jesus in der Person, sondern lasst uns auch darüber reden, was wir gefunden haben. Und lasst uns anfangen, uns gegenseitig zu feiern und ermutigen. Was passiert, wenn wir anfangen, positiv übereinander zu reden und wenn wir jedem davon erzählen, wie es uns fasziniert oder wie es uns begeistert, wie treu manche Menschen sind? Joachim, ein Jakob, ein Kai, die immer wieder ans Mischpult springen und jede Lücke ausgleichen, die da ist. Ein Reinhard, der ständig hier unsere Technik auf- und abbaut, zu jedem Event und immer wenn was Neues ist, da ist. Einfach immer treu sind. Wie inspirierend es ist, wenn man eine Sabine Buchholz sieht, wie sie in ihre Kinder investiert und ihr Leben da reingibt. Wie es uns bewegt, wie Leute uns in die Anbetung führen können. Und wir alle davon anfangen, darüber zu reden, wie toll die anderen Leute sind und was uns in denen begeistert und wo das Gold ist. Was würde das mit uns als Gemeinde tun? Das würde jeden Einzelnen von uns nach oben katapultieren. Und so möchte ich uns einladen, dass wir jetzt einfach einen Moment nehmen, in dem wir Jesus genau diese Frage stellen und ihn einfach mal fragen, wo ist denn Jesus in meinem Nächsten? Es muss nicht die Person direkt neben dir sein, aber wenn die Person neben dir die Person ist, die dich so richtig nervt, dann frag, wo ist Jesus in dieser Person? Aber die meisten von uns wissen wahrscheinlich, bei welcher Person wir nachfragen sollten. Jetzt haben erstmal alle rechts und links geguckt und kontrolliert. Aber lasst uns diesen Moment nehmen und einfach mal Jesus fragen, so, zeig mir das Gold, zeig mir, wo du in dieser Person bist. Und dann lasst uns anfangen, das zu feiern. Und lasst uns das zu einer Gewohnheit werden. Zum Abschluss möchte ich dann beten. Nochmal meine Meinung kundtun. Jesus, wir danken dir, dass du so gut bist. Wir haben heute gesungen, du machst alles neu. Deine Gnade ist neu. Und danke, dass du Dinge in jeden Einzelnen von uns hineingelegt hast. Wir bitten dich, dass du uns befähigst, dass du uns ja wirklich befähigst, in den Leuten um uns herum dich zu entdecken, zu sehen, was du in sie reingelegt hast und das zu feiern. Hilf uns dabei einfach, auf diese Dinge zu fokussieren, uns auf diesen kleines Stück Gold zu fokussieren, das so viel mehr wert ist, wie all das Schlechte und all das Negative. Erinnere du uns immer wieder dran. Jesus, danke, dass du treu bist. Danke, dass du uns genau mit diesen Augen anschaust. Wir bitten dich, dass wir deine Brille bekommen. Amen. Ich habe gerade noch den Eindruck, und trifft wahrscheinlich nicht für alle zu, aber für manche vielleicht schon, wo ich noch ein Stück weiter herausfordern möchte. Ich glaube, manche von uns müssen einfach auch ein Stück Buße tun. Und einfach Buße tun dafür, wie wir über andere denken, was wir über andere gesagt haben. Und wenn du das Gefühl hast, dass das könntest du sein, dann möchte ich dich herausfordern, zu der Person, von der dir Jesus gerade ein bisschen Gold gezeigt hat, einfach zu der hinzugehen und zu sagen so, hey, ich feiere so, was Jesus in dich reingelegt hat, und ich feiere, dass du das hast oder jenes. Und einfach diese Person damit aufzubauen und zu ermutigen. Ich weiß, das kostet Mut. Aber Mut wird von Gott sehr häufig belohnt. Amen.